wenn man Vorbilder hat, das ist ganz wichtig zur Inspiration, aber man sollte dann doch irgendwie so seinen Weg finden und das dann wie ausmalen mit seiner eigenen Persönlichkeit auch.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Lea Miciano, Mitgründerin von Carvolution, spricht über ihre Sehnsucht nach selbstfahrenden Autos und über den Niedergang der deutschen Autoindustrie. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas. Lea, mit 23 hast du Carvolution 2018 mitbegründet. 6 Jahre später tauchst du schon in der Bilanzliste der 100 jungen Reichsten in der Schweiz auf. Wie ist das passiert?
Ja, das müssen wir jetzt die Bilanz fragen. Das frage ich mich auch. Aber ich glaube, sie arbeiten dort mit diversen Annahmen und kommen dann auf gewisse Vermögenswerte. Ich glaube, gerade bei den Unternehmerinnen und Unternehmern muss man schauen, das sind wirkliche, sie nennen es auch Papiervermögen, was man dort berechnet, aber es scheint die Leute zu interessieren.
Aber hat es dich überrascht oder hättest du dir das mit 23 schon vorgestellt?
Nein, aber ich habe mir sehr vieles nicht vorgestellt, muss ich sagen. Nein, aber für mich spielt das auch keine große Rolle. Das Ranking kommt und ja.
Aha. Wie wurde denn Carvolution gegründet?
Ja, Carvolution wurde relativ zügig gegründet. Das war ja sicher mein Studium. Abgeschlossen, war während dem Studium in verschiedenen Startups unterwegs und irgendwann kam von zu Hause mal der Druck, ja, jetzt man ist fertig mit Studieren, es ist an der Zeit für ein eigenes Auto. Und ich dachte so, ui, jetzt wird's spannend und habe dann auch versucht, mir ein Auto zuzulegen, wollte noch so einen Kuhhandel machen mit meinem Vater, dass ich ein Auto von ihm verkaufe und irgendwie so die Differenz behalten darf und hatte da wirklich sehr viel Zeit damit verloren, eigentlich dieses Auto zu verkaufen. Und gleichzeitig hat einer meiner Mentoren, das hieß damals Fair, aus den USA kennengelernt und mir vom Konzept Autoabo erzählt und mir so gesagt, ja, würde das denn nicht auch deine Probleme lösen? Ich dachte, wow, Autoabo, doch, das würde all meine Probleme lösen, das braucht die Schweiz. Und dann natürlich hat man sich noch ein bisschen überlegt, Research gemacht, ob es auch Sinn macht, ist ja nicht ausreichend, wenn nur ich daran Freude habe. Und dann hat man relativ zügig gegründet.
Hat dich du warst, glaube ich, an der Uni St. Gallen, hat dich die Uni auf diese Unternehmensgründung vorbereitet?
Also ich glaube, wirklich vorbereitet ist man nie, aber im Rahmen des Möglichen glaube ich schon, dass ich gute Fähigkeiten mitgebracht habe, aber eben kombiniert mit diversen Praktikas während des Studiums, wo ich einfach Einblicke hatte in junge Unternehmen und ein bisschen verstehen konnte, wie es dort läuft. Ich glaube aber gerade konzeptionell lernt man schon vieles, das man im Nachgang versteht. Ich glaube, ganz vieles merke ich heute. Also das habe ich mal gelernt, damals hat es keinen Sinn gemacht, aber jetzt im Nachhinein, ja.
Ja, aber so Unternehmerin zu werden, hast du das Rimmen schon vorgestellt oder war das
Überhaupt nicht. Also,
überhaupt nicht? Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, einfach nur durch diese Option jetzt?
ja, also der nächst logische Schritt, den ich eigentlich schon auch angefangen hatte einzuschlagen, wäre das Masterstudium gewesen, das dann auch im Februar, im Frühling gestartet hätte. Aber in dem Moment schien mir die Unternehmensgründung ebenso spannend. Und dann habe ich nicht lange evaluiert oder überlegt. Aber es war für mich auch keine große Entscheidung in dem Sinn. Hätte es nicht funktioniert, wäre ich ein Jahr später wieder ins Studium eingestiegen.
Aber man bereut es vielleicht auch zwischendurch mal, dass man Unternehmer ist, weil es ja sehr anstrengend.
Ja, immer wieder mal. Also ich hatte so diesen Moment, als dann all meine Kolleginnen und Kollegen von der Uni ihren Master abgeschlossen hatten, hatte ich so einen FOMO-Moment. Ich so, ups, jetzt bin ich hier und habe irgendwie noch nichts und nicht die klassische Karriere. Aber ich glaube, was man vergisst, die Freiheiten, die man hat als Unternehmerin, wirklich was in die Hände zu nehmen und dann sagen, das machen wir als nächstes. Und dann sieht man, wie das vorangeht. Das gibt einem auch wahnsinnig viel. Und ich weiß nicht, was anstrengend oder nicht anstrengend ist. Ich kenne ja nur das, was ich mache. Aber für mich passt es und mir macht es Spaß.
Hast du auch Vorbilder gehabt als Unternehmerin? Andere Frauen vielleicht oder Männer, Unternehmer?
Also wirklich Vorbilder hatte ich nie in dem Sinn, aber ich glaube, ganz viele Leute in meinem Umfeld habe ich mir so einzelne Dinge abgeschaut, sozusagen, wow, hat sich jetzt noch gut verhalten oder hey, finde ich spannend. aber es gibt nicht dieses eine Vorbild, nach dem ich strebe. Ich glaube auch, wenn man Vorbilder hat, das ist ganz wichtig zur Inspiration, aber man sollte dann doch irgendwie so seinen Weg finden und das dann wie ausmalen mit seiner eigenen Persönlichkeit auch.
Aber jetzt, wenn du die Schweizer anschaust, gibt die ein gutes Umfeld, damit Leute auch zu Unternehmer, Unternehmerinnen werden, weil in Deutschland vielleicht wollen die Leute dann Beamte werden oder Journalisten oder so und kommen oft gar nicht auf die Idee, dass sie ein Unternehmen gründen können. Ist das in der Schweiz eigentlich gut?
Ich glaube, Journalismus ist auch eine spannende Karriere, oder?
Spannend schon, aber nicht sehr einträglich.
Okay, ich glaube, wir haben gute Voraussetzungen. Ich glaube, es haben nicht alle genau dieselben Voraussetzungen. Also ich sehe es auch bei mir. Ich habe natürlich aus einer sehr enorm privilegierten Situation raus gegründet. Hätte ich gar kein Geld mehr, wäre es ein Anruf zu Hause im Sinn von, hey, kann ich wieder in mein Zimmer? Also ich hatte sehr wenig Verpflichtungen in dem Sinn finanziell. Ich glaube aber sonst in der Schweiz, ja, wir haben Zugang zu guter Bildung. Wir haben auch Zugang zu finanziellen Mitteln. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren war es wieder ein bisschen schwieriger für junge Unternehmen, Geld aufzunehmen. Aber insgesamt eine funktionierende Wirtschaft, wo Innovation eigentlich was Wünschenswertes ist. Ich glaube, das ist schon der richtige Nährboden.
War es leicht für euch, Investoren zu finden?
Manchmal leichter, manchmal schwieriger. Ich glaube aber, wir haben halt einen Case, der sehr aktuell ist. Ich glaube, Mobilität ist in aller Munde, dieser Trend zum Auto, aber man sieht es in der ganzen Branche, man geht hin zu diesem Access instead of Ownership.
Ja.
Und ich glaube, da hatten wir einfach einen guten Moment oder da sind wir in einem sehr guten Moment, wo das, wie jetzt ein bisschen die AI-Startups, also es gibt für jeden Case Momente, wo es leichter oder weniger leicht geht. Aber ich glaube, sobald man auch Zahlen zeigt und beginnt, Umsätze zu machen und ein starkes Team ist, das hilft natürlich schon, die finanziellen Mittel dann auch zu mobilisieren.
Genau, das Autoabo ist eine Alternative zum Autokauf und Leasing. Was macht für dich der Reiz aus?
Ein Autoabo zu haben?
Ja.
Das ist so bequem. Man zahlt einfach monatlich seine Rechnung, hat ein super Auto, es wird sich um alles gekümmert. Und man kann auch selber aussuchen, für wie lange man dieses Abo will. Und das alles zu einem sehr verträglichen Preis. Auch wenn auf den ersten Blick die Leute sehen unsere Preise und denken, uiuiui, ist das teuer, kommt halt davon, dass im Preis wirklich alles drin ist. Die Vollkaskoversicherung, die Reifen, Reifenwechsel. Und sobald man sich ein bisschen mit diesen Kosten auseinandersetzt, also ein Blatt Papier nimmt und mal aufschreibt, was alles drin ist, dann merken die Leute auch, okay, ja, das kostet ein Auto effektiv. Aber insgesamt ist das Package sehr viel Leistung für einen guten Preis.
Aber ihr macht ja auch daran Geld, also irgendwo muss es ja auch einen Gewinner geben. Oder?
Ja, also natürlich, wir sind auch ein Unternehmen, das entsprechend seine Budgets und seine Berechnung machen muss. Und wir bieten auch eine Leistung, die auch etwas kosten darf. Wir holen die Preisvorteile ja über, was soll ich sagen, BWL Vorlesung 1. Der Privatkunde oder die Privatkundin, die kauft sich ein Auto. Wir kaufen von einem Modell 150. Das wenden wir dann auch auf Versicherung, Reifen etc. pp. An. Und über unsere Mengengerüste können wir natürlich dann gesamtheitlich einen sehr attraktiven Preis eigentlich unserer Community geben.
Das ist ja sehr kapitalintensiv. Wo habt ihr denn das Geld?
Es ist sehr kapitalintensiv. Ich glaube, das ist so etwas, wo ich großen Respekt vor unserem CFO habe. Eben, ich verwalte ja nicht alles bei uns und ich glaube, diese Größen, die wir verwalten, also es braucht einfach wesentlich mehr Erfahrung, als dass ich sie habe. Woher wir das Geld haben. Also am Anfang denkt man ja, lass uns zu einer Bank gehen. Dann kommt vielleicht der Risk Manager in den Raum und dann kann man sich den vorstellen mit seinem roten Stift und dann fragt er, ja, Cashflow, ja, Kunden, ja, wie lange gibt es sie schon? Und dann sind dann so drei rote Kreuze und man denkt so, okay, die Bank ist es nicht. Verlassen wir diesen Raum wieder. Das heißt, ganz am Anfang hatten wir einfach Investoren, wo wir gesagt haben, die ersten Autos müssen wir kaufen, weil sonst steigt niemand mit ein. Das haben wir vielleicht für 20, 30 Autos am Anfang so gemacht. Und damit ganze, das sind das klassische Leasingbanken, mit denen auch Konstrukte aufgebaut. Dann haben wir mit Hilfe der Mobilia ein eigenes Finanzierungskonstrukt, das war 50 Millionen, aufgebaut, weil ich nur für die Finanzierung der Autos ist. Und jetzt anfangs dieses Jahres waren es weitere 200 Millionen dann von Barclays. Und das muss man wirklich, das sind sehr lange Gespräche und man muss sehr, sehr ordentlich seine Zahlen aufbereiten, damit man Leute findet, die einem attraktiv auch diese Fahrzeuge finanzieren. Aber ich glaube, da haben wir ein gutes Team, die das sehr gut machen und zeigen können, okay, Einkauf von diesem Auto und dann der Restwert, was gibt es zu finanzieren? Und so haben wir uns über die Jahre eigentlich an immer größere Gefäße gewagt.
Aber es ist schon so ein bisschen was für Leute, die auch den Besitz scheuen, die eigentlich gar nichts besitzen wollen. Stimmt das?
Also wir haben sehr vielfältige Kunden und Kunden. Ich glaube, den Besitz scheuen, das ist auch eine Kundengruppe. Die einfach sagt, ich bin froh, wenn es nicht mir ist und bin froh, wenn sich jemand anders darum kümmert. Aber wir haben zum Beispiel auch viele Rentnerinnen und Rentner, die gar nicht wissen, wie lange sie noch Auto fahren. Also so ein bisschen eine Kundengruppe, die ich zu Beginn nicht auf dem Schirm hatte, bis man dann mit den Leuten redet. Und dann sind es auch jüngere Familien, die sagen, hey, das nächstgrößere, worauf wir sparen wollen, ist zum Beispiel eine Hypothek. Mhm. Deshalb fürs Auto wollen wir das so cash-schonend machend wie möglich. Und dann sind es auch Expats, es sind auch kleinere KMUs, die vielleicht 1-2 Autos haben, wo sich aber niemand darum kümmern möchte im Unternehmen. Mhm. Und ist dann natürlich auch der Modellvielfalt geschuldet. Also wenn man vom Dacia bis zum Porsche eine Modellpalette hat, dann hat man auch vielfältige Gründe, wieso die Leute zu einem kommen.
Mhm. Wieso sollte ich nicht zu einem Carsharing-Anbieter wie Mobility wechseln? Was ist so der Unterschied dazu?
Also wenn Mobility passt, möchte ich niemanden davon abbringen, Carsharing zu nutzen. Es sind wirklich andere Konzepte. Ich glaube, wenn jemand zweimal im Monat mal ein Auto braucht für einen etwas größeren Einkauf, dann scheint Mobility perfekt. Mhm. Carvolution ist dann wirklich permanent ein Auto zu haben. Es ist bei uns wie das eigene Auto. Wir lösen die Autos ja auch kantonal ein. Man kann seine Anwohnerparkkarte, whatever haben. Also es ist nicht für nur ab und zu. Ja. Es ist wirklich das Auto für den Alltag. Deshalb mit Carsharing, ich glaube, da muss man zuerst in sich gehen, was ist mein Bedürfnis, wofür möchte ich das Auto nutzen? Und dann wird man relativ klar sehen, was da die geeignetere Lösung ist.
Du hast gesagt, ihr habt mit 20, 30 Autos angefangen. Wie groß ist denn die Flotte jetzt?
Eine der größten Schweizer Flotten. Und ja, wir arbeiten daran, dass sie noch größer wird.
Das heißt in Zahlen?
Eine große Zahl.
Eine große Zahl, die kann man nicht so nennen.
Nein, also okay. Können schon, aber wir haben uns dafür entschieden, die jeweils nicht zu nennen.
Ja. Was ist das beliebteste Auto eurer Flotte? Was läuft besonders gut?
Das ändert halt immer wieder, weil teilweise haben wir ein Modell und dann ist es ausverkauft und dann...
Dann müssen die Leute was anderes nehmen.
Ja, also es ist so. Manchmal sagen wir, ja, wenn du jetzt ein BMW willst, musst du wieder ein bisschen warten. Also es ist eine dynamische Flotte. Aktuell, ja, im Moment ist gerade der Opel Corsa sehr beliebt. Ist ein Kleinwagen, wo man jetzt gerade wirklich viel kriegt für, ich glaube, ab 399 oder so. Also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Angebot. Und sonst, was auch sehr gut läuft, sind die ganzen sogenannten Mini-SUVs. Also sind, man kann sich das vorstellen wie ein Kleinwagen, der ein bisschen höher gesetzt ist. Also der Ford Puma ist dort sicher ein klassisches Exemplar. Einfach, man sitzt höher, aber man kann trotzdem noch in der Stadt irgendwie parkieren, ohne dass man gefühlt 2 Parkplätze braucht.
Was ist dein Lieblingsauto?
Oh, ich bin schon lange über den Punkt hinweg, wo ich ein Lieblingsauto habe.
Aber man muss sich ja immer umgewöhnen. Es ist immer ein anderes Auto wieder. Findest du das
Also für gut? Die Kunden und Kunden ist es nicht so, weil die meisten behalten ihr Auto doch 3 Jahre.
Ja.
Also ist eine relativ eben, es ist mehr beim Leasing von der Dauer angesiedelt. Ich ändere die Autos eigentlich, oder ich wechsle die Autos sehr gerne, einfach dann kenne ich auch unsere Produkte. Ich muss aber sagen, so nach einer Woche ist für mich das Auto auch wieder einfach ein Auto.
Genau.
Da habe ich alle lustigen Knöpfe gedrückt. Und, aber ich habe schon gerne Autos mit sehr viel Assistenzsystemen. Ich gehöre natürlich zu denen, wenn ich mal auf der Autobahn bin, dann stelle ich mein Tempomat, Abstandstempomat ein und dann lasse ich mich schon fast fahren. Mhm. Ich gehöre hier zu den bequemen Autofahrerinnen, würde ich sagen.
Es gab doch lange so eine ganz starke Identifikation mit der Marke. Eben deswegen haben wir dann auch ein eigenes Auto gekauft, das dann dem auch jahrelang treu geblieben hat, das Nachfolgemodell genommen. Gibt es das nicht mehr?
Doch, das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube nach wie vor, es gibt auch viele Leute, die ihre Autos kaufen, die auch Freude daran haben, das wirklich das nächste, wie du sagst, zu konfigurieren und sich zu überlegen, ja, welche Farbe etc. pp. Ich glaube, bei uns besteht auch eine gewisse Markenloyalität und da müssen wir einfach schauen, dass wir diese Marken gut abdecken. Aber wir konzentrieren uns ja auf die beliebtesten Modelle. Das heißt, damit sind wir eigentlich gut unterwegs. Aber nach wie vor, die Marken haben ihre Images, wo man sich auch so ein Lifestyle-Choice eigentlich sagt, fahre ich mehr Ford oder mehr Fiat 500 oder fühle mich mehr wie ein Mini-Typ. Ich glaube, das gibt es schon noch.
Habt ihr auch Tesla?
Haben wir auch Tesla? Im Moment haben wir einen Tesla Model Y. Also wenn du einen Tesla möchtest, ist jetzt der Moment.
Chinesische Autos?
Stand jetzt noch nicht. Das ist, sind aber, ja, im aktuell sind dort Gespräche im Gange. Ich glaube, das wird spannend sein, wenn die in etwas größeren Zahlen vielleicht dann auch den Schweizer Markt erreichen. Aber Stand jetzt kann ich noch kein Urteil darüber fällen, wie beliebt sie bei uns sind, weil wir sie einfach noch nicht im Angebot
Wie
haben.
siehst du es so generell, der Niedergang der deutschen Autoindustrie und jetzt eigentlich der Aufstieg von Tesla und eben dann vor allem von der chinesischen Autoindustrie?
Also ich glaube, es ist sicher nicht einfach, gerade für die deutsche Autoindustrie. Ich glaube, das ist jetzt ist wie ein Blumenstrauß an Dingen zusammengekommen, von man wollte die Elektromobilität stützen, die Werke waren unter Druck, dort auch diese Strategie anzupassen. Jetzt haben wir die ganze Restwertthematik, dass sie die Autos nicht schnell genug wegbringen, bevor die neuen Modelle kommen. Es ist ein Wertschöpfungs-Supply-Demand-Problem, das gerade aus allen Richtungen drückt. Ich glaube aber, die Industrie ist robuster, als man jetzt gerade vielleicht liest aus den Medien. Und ich bin überzeugt, dass dort entsprechende Maßnahmen und Lösungen entwickelt werden. Ich glaube, ohne deutsche Autoindustrie geht es auch nicht. Also sind trotzdem sehr große Märkte und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das, die haben schon andere Krisen gemeistert oder zumindest wieder den Aufschwung gefunden.
Ja. Welchen Anteil haben Elektroautos an der Fahrzeugflotte? Also eben Tesla hast du genannt. Gibt es auch andere?
Ja, also es gibt ganz viele. Der Fiat 500e, der Elektromini, dann, was haben wir alles? Ich wüsste es gar nicht auswendig, aber die Anzahl Elektromodelle ist natürlich in den letzten 2 Jahren eben. Früher war es was, vielleicht der Elektro-BMW, dann noch irgendein Renault Zoe Elektro und der Tesla, und das waren dann die drei gängigen Modelle, und mittlerweile hat man da von Volvo und von allen Seiten coole
Was ist das,
Autos.
ein Viertel oder die Hälfte?
Es ist leicht über dem Schweizer Schnittanteil. Die genaue Zahl weiß ich gerade gar nicht. Das ist nicht die Zahl, die ich mir jeden Tag anschaue. Genau.
Wie stehst du den selbstfahrenden Autos gegenüber?
Ich wäre ein absoluter Fan. Ich glaube aber, wir müssen geduldig sein mit uns selber, weil es ist wirklich ein Umgewöhnen. Und ich denke, die Autos sind ready, die Technologie. Aber wir müssen jetzt uns auch sagen, hey, wir sind bereit, diese Technologie einzusetzen. Im ganzen Bereich der, eben, wie sind die Straßen? Haben wir die richtige Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen, aber auch der ganze Legal-Bereich, wer haftet für was? In welchem Fall soll ein Auto wie reagieren? Ich glaube, dort gibt es schon noch ein paar Fragezeichen. Aber ich bin heute schon der Meinung, dass man seine Assistenzsysteme nutzen sollte. Also, ich behaupte auch, dass ich gut Auto fahre. Aber der Sensor, der sich nur darum kümmert, genug Abstand zu haben, der hat nur diesen Job. Ich muss noch links und rechts und hinten schauen. Also ich glaube, wir sollten ein bisschen in uns gehen und sagen, hey, vielleicht sind die Sensoren und die Logik dieser Autos doch stärker, als wir glauben zu sein.
Jetzt in China gibt es ja schon selbstfahrende Autos, die herumfahren. Wann siehst du das für Europa, für die Schweiz? In welchem Jahr?
Ich hoffe, dass schon bald erste Pilotprojekte. Also ich glaube, man muss sich auch wirklich
Aber
rantasten.
realistisch, so für die breite Masse oder einfach die Zulassung.
Keine Ahnung.
Aber
Ich glaube, zuerst
so
wird man das
100
wirklich.
Jahre, 50
Nein,
Jahre.
hoffentlich. Also ich hoffe, dass ich das noch erlebe.
Ja,
Wenn
ich
da die
auch.
ersten selbstfahrenden Autos, also wenn es in 100 Jahren ist, dann wird es knapp für uns. Ich hoffe schon, dass man da in den nächsten Jahren wirklich erste größere Pilotprojekte sieht. Weil es wird nicht von 0 auf 100 gehen. Das ist ja auch eine Phase, wo man dann, also die Autos müssen irgendwie auch auf die Straße kommen und dann über die Konnektivität nur mit einem autonomen Auto, ist da nicht gemacht, muss ja die ganze Flotte dann mit der Zeit verschieben dorthin. Aber ja, ich bin gespannt, ich weiß es auch nicht.
Mhm. Stichwort Stau, wie lange stehst du im Stau in der Woche?
Ich stehe eigentlich nie im Stau.
Warum nicht?
Weil ich entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends unterwegs bin. Also ich glaube, das hat wieder so ein bisschen mit dem Unternehmerinnenleben zu tun. Also wenn ich jetzt hier nach Zürich fahre, dann bin ich eigentlich um 6:30 komme ich dann an. Und dann sind die Straßen also relativ leer. Mhm.
Mit mehr selbstfahrenden Autos gibt es dann eigentlich mehr Stau oder weniger Stau?
Weniger Stau. Also die ganze Idee dahinter, eine bessere Bewegung zu haben, eine bessere Dynamik zu haben. Und dann auch, ich glaube, der Platz der Parkplätze, stehender Autos, kann ja auch besser integriert werden. Mhm. Aber ich bin auch keine Verkehrsexpertin. Ich glaube, da müsste ich auch nochmal genau dahinter gehen. Aber
also es ist ein bisschen wie Airbnb, die eine bessere Ausnutzung der Immobilien bringt. So wird selbstfahrende Autos eine bessere Ausnutzung des Verkehrsnetzes bringen.
Zum einen ja, aber ich glaube auch die Zeit, die Leute gewinnen im Auto. Also ich glaube,
ja, genau.
Gerade jetzt wird viel hochgerechnet, wie viel Zeit, wohin, welche Zahl man auch immer zur Hand nimmt. Wir verbringen viel Zeit, uns von A nach B zu bewegen. Mhm. Und diese Zeit könnte sehr produktive Zeit sein. Ich glaube, schon nur das den Leuten zu geben, ist ein sehr sinnvoller Schritt für jegliche Wirtschaft.
Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Zeitung lesen könnte auf dem Weg zur Arbeit.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt muss ich Podcasts hören.
Die sind auch cool. Die muss auch jemand hören.
Wie stehst du zum Mobility Pricing? Ist das, hat das irgendwie auch realistisch eine Chance, dass es mal eingesetzt wird?
Jetzt bei uns?
Nein, einfach auf der Straße im Verkehr.
Ich glaube, über Preise und Kosten kann man Leute incentivieren, ihr Verhalten anzupassen. Das denke ich schon. Ich glaube, die Frage ist, man muss es sich gut überlegen, wie das gepreist. Also zum Beispiel in den USA hat man ja links die Fastlane, kann man ein bisschen mehr zahlen und dann fährt man am Stau vorbei. Ich glaube, das kann schon eine sinnvolle Lösung sein, ja.
Wie hat dich das Unternehmertum selber verändert, vielleicht auch politisch? Bist du stärker zur Kapitalistin geworden? Bist du liberaler geworden?
Ich glaube, ich bin vom Elternhaus her sehr liberal. Ich glaube, mit einem Wirtschaftsstudium hat man dann aber einen anderen Blick, aber man schaut aufs Land ein bisschen wie auf ein Unternehmen, wo man auch ein Verständnis hat für Ausgaben, Einnahmen. Ich glaube, man könnte mich gar nicht politisch in eine Partei auch einordnen, sondern ich versuche wirklich zu jedem Thema eine gewisse Meinung zu entwickeln. Und was ich sicher realisiert habe, ist das Interesse in Politik grundsätzlich, ist vielleicht auch dem Älterwerden geschuldet, weiß ich nicht. Aber ich glaube, heute fühle ich schon ein bisschen mehr die Verantwortung zu sagen, okay, nur seine Steuern zu zahlen, zu wählen und abzustimmen. Ich glaube, vielleicht kann man trotzdem sich noch ein bisschen mehr engagieren und überlegen, hey, wie funktioniert eine Gesellschaft und was für einen Beitrag leistet man auch dazu. Aber ich sehe auch, die Zeit verändert sich, man ist nicht mehr so in Vereinen und alles. Aber das sind im Moment Gedanken, die ich immer wieder ein bisschen habe. Aber ich weiß nicht, ob es mit Unternehmertum per se zu tun hat.
Aber im Unternehmen sieht man ja auch, wo die politischen Probleme liegen, wo die bürokratischen, die regulatorischen Probleme liegen. Wo siehst du die am ehesten? Oder was regt dich wahnsinnig auf an der Schweizer Gesetzgebung? Wo man denkt, das könnte man doch viel leichter machen oder besser?
Ich versuche persönlich nicht so oft aufzuregen. Es gibt gewisse Prozesse, wo man sich einfach sagt, ist so, wie es ist.
Ja, aber wir leben ja in einer Demokratie, man kann das ja ändern. Ja.
Also es gibt relativ wenig, wo ich jetzt einfach so sagen könnte, das war ganz, ganz schlecht. Ich glaube, per se haben wir immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber es ist jetzt nicht, dass wir sehr viele Touchpoints haben, wo wir angewiesen sind auf bürokratische Prozesse. Also ja, es geht eigentlich.
Okay, und dieser Unternehmergeist, dieser Unternehmerspirit, hast du den auch schon aus dem Elternhaus gekriegt oder hat er sich eigentlich mehr so ein bisschen aufgebaut über die Jahre, wo du jetzt unternehmerisch tätig bist?
Ja, also ich glaube, aus dem Elternhaus habe ich vielleicht ein gewisses Selbstbewusstsein mitgenommen, zu ein Vertrauen in meine Fähigkeit, Dinge zu machen, aber ich habe keine Unternehmerin und Unternehmer zu Hause, war eine auch im Marketing tätig, aber nicht, haben nicht ja. selbst Unternehmen geführt in dem Sinn. Ich glaube, ja, ich bin da irgendwie reingekommen und dann gesehen, okay, jetzt muss ich mich gut bemühen, um in diese Aufgabe reinzuwachsen. Und ich glaube, das ist es ein bisschen mit dem Unternehmertum. Es verändert sich so schnell alles um einen rum. Man muss sich einfach damit mitbewegen wollen. Mhm. Ich glaube, das ist eine spannende Reise, die ich zumindest sehr gerne mache.
Und gibt es nicht viele Junge, die jetzt auch sagen, ja, Work-Life-Balance ist mir aber wichtiger, so als Unternehmen, so früh aufstehen, so zur Arbeit zu fahren. Was sagst du denen?
Mir ist meine Work-Life-Balance auch wichtig. Ich glaube aber, es ist nicht mehr so die gerade Linie. Also gerade wenn man etwas sehr gerne macht, ja. dann ist es nicht so, ja, nach 8 oder 8,5 Stunden, ja, ade, ciao zusammen. Man verliert sich ja auch in den Aufgaben. Und ja. ich glaube, ich habe ja einen gewissen Einfluss, mit wem ich arbeite. Und also wenn man dann wirklich ein cooles Team hat, dann weiß man auch, wieso man die Dinge macht, die man macht. Aber ich bin auch, also ich reite ja in meiner Freizeit, das nimmt per se viel Zeit ein, mache auch viel Sport. Also man muss sich diese Auszeit auch nehmen, weil von dieser ich arbeite 24 Stunden, 7 Tage Mentalität, also dann würde ich das jetzt nicht bald 7 Jahre machen. Ja. Also das funktioniert gar nicht. Das kann man mal ein paar Wochen, wenn es stressig ist, viel, viel, viel arbeiten. Mhm. Aber sonst auch als Vorbildsfunktion. Also ich glaube, das ist schon, muss man ein bisschen mit gesundem Menschenverstand dahinter, und ein Unternehmen, wo alle immer zu viel arbeiten, ist auch kein gesundes Unternehmen. Also hätten wir im Management das nicht gut aufgebaut.
Ja, und dass die Leute eben sehen müssen, dass Arbeiten eben auch Spaß machen kann.
Absolut,
und
absolut.
Wenn man als Unternehmer unterwegs ist, hat man ja unglaublich viele Entscheidungsmöglichkeiten, ja. um etwas umzusetzen. Und das, glaube ich, unterschätzen viele, die noch nie unternehmerisch tätig waren.
Ja, nein, ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, es macht wirklich Spaß. Natürlich, es frustriert auch teilweise, wenn man sehr leidenschaftlich das alles macht. Und es gelingt eh nie immer alles. Und aber ich glaube, dann wie zu sagen, aber die Entwicklung per se, die macht mir so viel Freude, dass ich das einfach gern mache jeden Tag. Ja.
Gut, ich danke für den Besuch.
Dankeschön, danke, durfte ich hier sein.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.